leben in Babel. Babel ist eine untergegangene Stadt im heutigen Irak. Es ist erstaunlich, dass der Herrscher vom Irak, der Saddam Hussein, heute wieder dran geht, Babel aufzubauen. Bevor dieser Golfkrieg war, war eine Großveranstaltung geplant in den Ruinen des untergegangenen Babel, wo nun das dargestellt werden sollte, wie das früher war, und dann als umfassende Stadtanlage sollte das wieder aufgebaut werden und zum Zentrum des Irak werden. Wenn wir sagen, leben in Babel, dann meinen wir viel mehr als diese Stadt. Das babylonische Reich war das erste sogenannte Weltreich. Das erste Reich, das alle damals bekannten Länder um das Mittelmeer und weit hinein nach Asien und Afrika, bis hinunter nach Ägypten, Libyen, Marokko, bis hinauf in die anderen Mittelmeerländer nach Griechenland umfasst hat. Das erste Weltreich. Und Babel ist nach dem biblischen Zeugnis auch das letzte Weltreich. So nennt Johannes in der Offenbarung, so nennt der auferstandene Christus das umfassende Weltreich des Antichristen, Babel. Leben in Babel, das meint also nichts anderes als Leben in dem Reich dieser Welt. Und der Herr Babels ist uns auch bekannt, das ist der Satan. Er äfft in diesem Babelgeschehen das erste Weltreich und das letzte Weltreich. Das nach, was der Christus sagt. Ich bin der Erste und der Letzte. Es geht im Tiefsten um dieses Ringen, wer ist tatsächlich der Erste und wer wird tatsächlich der Letzte sein. Das Buch Daniel. Daniel ist der Erste in der Geschichte dieser Welt, dem Gott selber einen Blick schenkt bis ans Weltende, bis diese Welt vergeht. Das gab es vorher noch nie. Und zwar einen umfassenden Blick von seiner Zeit. Und das ist das zu Ende gehende 7. Jahrhundert im Jahr 614 bis zum Jahr 0. Wenn diese Welt zu Ende sein wird, wenn die Zeit ausgelaufen ist. Daniel sieht hinein bis in die Weltvollendung, bis zum Tag des Herrn. Ein Jesaja hat auch schon einige Blicke. Er sagt, ich sah den neuen Himmel und die neue Erde. Auch Ezekiel hat manche Durchblicke. Er sieht den letzten Tempel und das alles. Aber Daniel hat die umfassende Schau. Er sieht durch die Jahrhunderte die Geschichte dieser Welt bis zum Ende der Welt. Heilsgeschichtlich, bibelgeschichtlich greift Jesus in Matthäus 24 in diesem Kapitel, wo es wieder um diese umfassende Schau geht, nämlich von dem Zeitpunkt an, wo er redet, siehst du den Tempel, Herr? Und jetzt sagt er, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, das geschieht 30 Jahre später, und dann zieht er die Linie, bis ihr werdet sehen, des Menschen Sohn kommen mit den Wolken des Himmels. Matthäus 24 ist eine Kurzfassung des Danielbuches. Und schließlich das Buch der Offenbarung, das entfaltet das Buch Daniel in den Einzelheiten. Wir haben hier also biblisch eine umfassende Geschichtsschau bis zum Ende der Zeit. Deshalb wird Daniel nie veralten. Sondern Daniel, das Buch Daniel ist ungeheuer aktuell und wird es jetzt erst immer mehr werden. Am Schluss heißt es ja, versiegle die Worte dieses Buches, bis die Zeit kommt. Und dann wird das Buch enthüllt werden. Wir erleben das heute. Wir können
beim Lesen, beim Hören des Daniel gleichschalten und sagen, aha, das war das, zeitweise. Zum Beispiel in den Kapiteln 10 und 11 kann man ein ganz normales Geschichtsbuch, wie es unsere Kinder in der Schule haben, neben sich hinlegen und die Verse des Daniel lesen und genau vergleichen, wie es wortwörtlich eingetroffen ist, was er über das Reich der Perser, der Griechen, der Römer vorausgesagt hat. Es ist so bis in die Einzelheiten genau vorausgesagt, dass viele sogenannte Theologen sagen, das kann gar nicht sein. Der Daniel, der ist geschrieben worden erst im ersten Jahrhundert nach Christus und man hat es zurückdatiert. So genau ist das geschrieben. Es geht entscheidend, das ist meine dritte Vorbemerkung, es geht entscheidend zunächst einmal um die Frage, wie lebt Gottes Volk in Babel? Wir könnten noch anders fragen, soll Gottes Volk in Babel bleiben? Wie lebt Gottes Volk in Babel? Oder sind wir gerufen zum Auszug aus Babel? Das ist eine hochaktuelle Frage heute. Viele sagen ja, Babel, auch diesen Namen trägt die Kirche der letzten Zeit. Da vorne hat es noch Platz, da kann man gut nachsitzen. Müssen wir eigentlich nicht aus der Kirche heraus? Karl Hartenstein hat bei seiner Auslegung, wir denken ja jetzt in diesen Tagen an seinen 100. Geburtstag, Karl Hartenstein hat bei seiner Auslegung der Offenbarung damals 1950, 51 schon gesagt, ich sehe mit Schmerzen, wie unsere Kirche immer mehr zu Babel wird. Ist eine Entwicklung. Und wir können heute ja nur den Kopf schütteln darüber, wenn man die Diskussionen verfolgt. Wir haben es in Württemberg noch einigermaßen gut, aber auf das Ganze gesehen ist es ein Graus, was alles möglich ist im Namen der Kirche und unter dem Namen der Kirche geschieht. Es wäre für mich, und das ist jetzt gar kein utopischer Gedanke mehr, es wäre für mich ein Grund, nicht aus der Kirche auszutreten, aber mein Pfarramt aufzugeben, wenn ich verpflichtet würde, wie es in manchen Kirchen in der Bundesrepublik jetzt schon möglich ist, Homosexuelle zu segnen. Von Kirchen wegen. Wie ist das mit uns als Leute Jesu Christi, die Gemeinde Jesu in Babel? Ich ziehe vom Danielbuch ganz kurz 3, 5 Linien. Erstens, es ist eindeutig, die Gemeinde Jesu Christi, der Christ lebt mittendrin in Babel. Daniel bleibt Zeit seines Lebens in Babel, hat die Ortsanweisung von Gott, bleibe in Babel. Das wird unser Ort bleiben. Der Gemeinde Jesu Christi ist nicht der Rückzug aus der Welt, auch nicht der Rückzug aus der Weltkirche geboten. Erst in Offenbarung 18, Vers 3. Nachdem die meisten Gerichte schon ergangen sind, da heißt dann vom letzten Gericht, und es geschah eine Stimme, geht heraus aus ihr, damit ihr nicht des letzten Gerichtes teilhaftig werdet. Das meint als Gesamtes, ich lasse es durchaus offen, dass einzelne Christen bewusst aus der Organisation Volkskirche austreten und in eine andere Gemeinde gehen. Das ist eine Gewissensfrage. Aber wir können als Gesamtheit der Gemeinde Jesu uns nicht zurückziehen. Wir leben mittendrin. Das Danielbuch macht uns auch ganz großen Mut. Auf dem Leben in Babel, wo wir treue Zeugen sind, liegt eine ganz große Verheißung, wenn wir es einmal geschwind verfolgen. Der Daniel ist zunächst allein Er ist ein 16-jähriger Kerl, als er als Geisel, als Gefangener nach Babel gebracht wird. Und schon in den ersten Tagen in Babel fällt die Entscheidung, passt er sich an oder bekennt er sich zu seinem Herrn? Wir werden das nachher ausführlich anschauen in Daniel 1. Es geht um die Frage der Götzenmahlzeit. Und Daniel passt sich nicht an. Erfolg davon ist, drei Freunde ziehen mit. Jetzt sind schon vier, die in Babel als Bekenner Jahwes leben. Der oberste Verwaltungsbeamte Babels und der Aufseher über alle Gefangenen, die lassen das zu, das heißt, sie kommen in den Bannkreis Jahwes. In Daniel 2 dann, als Daniel den Traum deuten kann, da sagt Nebukadnezar am Schluss, dieser Gott Jahwe, dem Daniel dient, der darf auch in Babel angebetet werden. Unter vielen anderen Göttern natürlich. Das heißt, dieser eine Bursche Daniel bringt es fertig, sage ich menschlich. Gott segnet ihn so und schafft so Frucht, dass der Gott des Himmels und der Erde in Babel öffentlich verkündigt werden kann. Und nachdem die drei Männer, die drei Zeugen im Feuerofen unverletzt bleiben, da erhebt Nebukadnezar sogar den Gott Jahwe zu einem der fünf Staatsgötter. Und am Ende von der Regierungszeit des Nebukadnezar nach Daniel in der Löwengrube, da lässt Nebukadnezar sogar ein Gebot in seinem ganzen Reich ergehen, wo er sagt, Jahwe ist der oberste Gott. Denkt einmal. Durch diesen Daniel. Es kommt nachher wieder anders, Jahwe wird wieder weggetan. Aber Daniel schafft den Freiraum, dass der lebendige Gott verkündigt werden kann, mitten in Babel. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Wir leben mittendrin. Zweite Linie zu dieser Frage, Gottes Volk in Babel. Wir leben nicht wie Babel, wir leben unterschieden. Wir leben, wenn wir es mit einem modernen Wort sagen wollten, alternativ. Das heißt, übersetzt ins Griechische zurück, wiedergeboren. Natus, nativ, geboren, alter, wieder. Christen leben alternativ. Wir sollten dieses Wort nicht Grünen oder anderen überlassen. Wir sind die Alternativen. Wir sind die Wiedergeborenen. Und das erkennt man an uns. Wir können auch in Babel noch mitgestalten. Jetzt noch, im letzten Babel. Da wird die Zeit kommen und da wird der Angriff des Bösen ganz konzentriert kommen. Offenbarung 13, man wird weder verkaufen noch kaufen können. Man habe denn das Mahlzeichen des Tieres. Das heißt, dann wird die Jesusgemeinde gewaltsam isoliert werden. Aber auch in dieser gewaltsamen Isolierung immer noch Zeugensäule sein. Die vierte Linie ist genauso klar bei Daniel. Leben in Babel bedeutet für den Christen, ich sage jetzt immer gleich Christen, der Daniel ist natürlich kein Christ, sondern er ist ein alttestamentlicher Gotteszeuge. Leben in Babel bedeutet für den Christen auch Leiden. Und Daniel und seine Freunde weichen dem Leiden nicht aus. Sie geben ihr Leben dran. Und dass Gott ihnen durchhilft, das wissen sie vorher nicht. Als die drei vor den Nebukadnezar geführt werden, und er sagt, ihr braucht nur einmal kurz niederzufallen und das Götzenbild anzubeten, dann ist alles in Ordnung. Übrigens, das Gleiche sagt der Satan zu Jesus. Du brauchst nur kurz niederzufallen. Es ist ja überhaupt niemand dabei, wir sind in der Wüste, es erfährt auch niemand. Brauchst nur geschwind niederknien und du bist der Weltherr. Kannst dir den ganzen Weg ins Kreuz sparen. Was eine ungeheure Verlockung. Und dann sagen diese drei, mein König, spar deine Worte. Wir werden's nicht tun, wenn uns unser Gott erretten will. Wir werden's nicht tun, wenn er uns nicht erretten will. Dann merke auch, dann wollen wir's nicht tun. Sie sind bereit zur Lebenshingabe. Leben in Babel führt ins Leiden. Ganz gewiss im letzten Babel, ganz gewiss, der Weg der Jesus-Leute geht hinein ins Leiden. Wir haben heute eine doppelte Entwicklung. Wir leben in einer Zeit, wo die Jesus-Gemeinde gesammelt wird, wie nie zuvor seit von Jesus verkündigt wird. Es gab weltweit noch nie so eine Erweckung wie heute. Es ist ein ungeheures Geschehen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, in den Ländern Asiens und Afrikas. Die Jesusgemeinde ist noch nie zuvor so gewachsen, wie sie heute wächst. Noch nie sind solche Scharen dazugekommen. Klammer. Und bei uns. Der Geist weht, wo er will. Das Wehen des Geistes verlässt Länder, in denen dem Geist so permanent Widerstand geleistet wird wie bei uns. Ich fahre oft betrübt. Ich hatte letzte Woche zweimal Sitzung bei Licht im Osten, das ständige Thema, das uns begleitet, vergrößern, bauen, Platz schaffen, Raum schaffen. Ich weiß schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wir haben eine Kinderzeitschrift, die Tropinka, die geben wir in fast 100.000 Exemplaren heraus. Eine Umfrage hat ergeben, sie wird von über 3 Millionen Kindern gelesen. Die kommt nicht zum Altpapier, die wird so lang und von so vielen gelesen, bis sie in Fetzen ist. Wir müssten eigentlich die Auflage auf circa 5 Millionen machen, wenn wir die, die es wollen, erreichen wollen. Ist ungeheuer. Dann in der Indiensitzung. Unsere Gemeinden, die wachsen, ich kann nur staunen. Und das ist dann schon ein Unterschied, wenn man dann von solchen Sitzungen und Besprechungen und Entscheidungen, ja, wir stecken das Letzte rein, wir entblößen uns von den Reserven, wir geben, was wir angesammelt haben, denn jetzt ist die große Gelegenheit. Und dann bei uns das zu lesen, die Kirchenaustrittszahlen und all das ganze Gejammer. Das ist die eine große Linie heute. Und die zweite Linie, wir leben in einer Zeit, wo die Jesusgemeinde verfolgt wird, wie es nie zuvor war. Da ist das, was Nero gemacht hat, es war Nasenwasser dagegen. Es war, geht unter den Fingernagel mit dem, was heute an Verfolgung geschieht. Wisst ihr, das muss man ganz brandnah erleben. Da ruft mich am Morgen vom 23. Dezember unser Missionsleiter an und sagt, du, Sie haben heute Nacht unseren Gemeindeältesten im Hauptort des Dschungels, in einem Hauptort des Siedlerdschungels, mit dem Hammer den Kopf eingeschlagen und haben gesagt, so geht es jedem, wenn ihr euer Gottesfest mit diesem Jesus jetzt feiert. Was sollen wir tun? Das ist eine Frage. Ich sitze da im Schreibtischsessel gemütlich, bereite mich auf die Heiligabend-Gottesdienste vor und da sind die Brüder, die wissen, die haben die Drohung, wenn wir uns versammeln, kommen diese Terroristen und schießen uns nieder. Was sollen wir tun? Ich habe ihm gesagt, Singh, da kannst du zunächst nicht mich fragen. Das kann nur ihr entscheiden, ihr, die ihr mittendrin seid. Ich kann vom Schreibtischsessel aus gut sagen, bleibt treu, macht eure Gottesdienste. Ich kann dir gewiss nicht sagen, ich kann dir nur sagen, ich will jetzt mitbeten und dann entscheidet ihr. Und wenn ihr zu einer Einigkeit kommt, dann handelt so. Sie haben ihre Gottesdienste gehalten und der Herr hat die Hand drüber gehalten. Aber das sind Vorgänge. in Indien, in Afrika, auch schon wieder in den Ländern der GUS, setzt die gezielte Verfolgung der Jesusleute ein. Hört, ich sage nicht die Verfolgung der Kirchen. Das ist etwas ganz anderes. Die Kirchen sind in der Regel wohlgelitten. Es geht um die Verfolgung der Jesusgemeinde, derer, die ihn kompromisslos als ihren Herrn bekennen. Um die geht's. Die Gemeinde Jesu geht ins Leiden. Ist die Linie in Babel damals und wird sie immer mehr heute. Und das fünfte, die Gemeinde Jesu Christi hat in Babel damals wie heute eine einzige entscheidende Aufgabe, Zeugen zu sein, zur Zeit und zur Unzeit. Darum ist, das ist meine vierte Vorbemerkung, beziehungsweise zum Gesamtüberblick, darum ist das Danielbuch ein höchst aktuelles Buch. Es redet hinein in die Babelsituation und es wird bei uns immer mehr Babelsituation. Babelsituation heißt wieder Gott, bewusst gegen Gott. Und ihr könnt das heute verfolgen an ganz vielen Punkten, auch in unserem Land. Jetzt zum Beispiel bei der Überarbeitung der Verfassung wird das eine ganz große Streitfrage, soll Gott im Grundgesetz erwähnt werden oder nicht? Und die Tendenz geht dahin, wir wollen völlig neutral werden. Neutral kann man aber nicht sein. Das heißt, wir sind dagegen. Es findet eine allgemeine Auflehnung gegen Gott und seine Gebote statt. Eine allgemeine Auflehnung in unserem Volk. Das Danielbuch redet in diese Babelsituation hinein und gibt uns Leitlinien. Fünfte Bemerkung, es ist ganz direkte Botschaft für heute. Nämlich besonders Kapitel Daniel 7 und die Kapitel 11 und 12, wo der Antichrist ganz scharf umrissen gezeichnet wird, was er tun wird, wie er handeln wird, wie er auftreten wird. Heilsgeschichtlich gesehen sind alle Stationen der Heilsgeschichte vorbei. Die vorletzte Station ist die Station der Sammlung Israels. In der stehen wir noch. Faszinierend zu beobachten, als ich vor 3 Jahren der Sowjetunion in der damaligen noch war, da habe ich mit vielen Juden gesprochen. Viele wollten ausreisen, aber dann, als sich unter Gorbatschow und dann später unter Jelzin das wieder beruhigt hat, haben sie gesagt, bleiben wir lieber da. Jetzt, ist der Schirinowski, jetzt beginnt eine ganz große Ausreisewelle. Die Letzten verlassen jetzt das Land. Und wenn ich sage, die Letzten sind es immer noch über 1,5 Millionen. Der Herr sammelt sein Volk beständig. Es sind noch viele Verwerfungen drin. Viele wollen gar nicht nach Israel. Gell, das weiß man unter uns auch nicht. Ich möchte es einmal so abgekürzt sagen, hier bei uns in der Bundesrepublik leben viele tausend Juden, die unser Staat aufgenommen hat. Wir von Licht im Osten betreuen 3 Lager, in denen mehr als 5000 Juden leben, die sind hier in der Gegend. Es gibt aber eine Abmachung mit der Presse und allen öffentlichen Medien, dass darüber nie berichtet wird. Denn das wäre ja sofort ein Angriffsziel. Das wäre schlimm. Das sind noch Zwischenstationen. Der Herr wird sie sammeln im Land. Das ist die vorletzte Station. Und dann kommt die letzte. Nach der Sammlung Israels im Land wird der Antichrist kommen, wird das letzte Babel aufstehen. Wir stehen in den Vorläufern des Antichristen. Dabei halten wir streng fest, wir wissen weder Zeit noch Stunde. Also ich lasse mich nicht irre machen und sage, das Jahr 2000 oder so. Da hat der Herr gesagt, nein. Aber er sagt, beobachte die Zeichen der Zeit. Es kommt keine entscheidende Station der Heilsgeschichte mehr. Jetzt kommt nur noch der Antichrist. Auf das gehen wir zu. Und wie lange der Herr noch verzieht und Geduld hat, das weiß ich nicht. Aber wir sind in der letzten Phase der Endzeit. Da wird das Danielbuch äußerst aktuell, äußerst aktuell. Es ist, das ist meine sechste Vorbemerkung, ein Wort, das sich heute buchstäblich erfüllt. Wir sind gerade in der Bibelstunde, ich lege ja das Danielbuch auch bei uns in Dettingen in der Bibelstunde aus, an diesen Kapiteln 11 und 12 als am Schluss. Man kann nur staunen, wie es bis in die Einzelheiten in unsere Zeit heute hineinredet. Und schließlich, letzte Vorbemerkung, im Danielbuch tun wir auch einen Blick, ich möchte es einmal so ausdrücken, hinter die Kulissen. Besonders im Kapitel 10. Die Weltgeschichte hat eine Dimension des Kampfes zwischen überirdischen Mächten. Das heißt, wenn in Daniel 10 tritt der Engel auf und redet davon, ich habe bis jetzt gerungen mit dem Engelfürsten von Persien. Und niemand stand mir bei, aber Michael, der Engel, ich sag's einmal, der Machtengel Israels, der ist an all diesen Kämpfen beteiligt. Und da wird deutlich, im Grund ist die Weltgeschichte eine Kampfesgeschichte des Herrn dieser Welt gegen Israel. Gegen Gott selber kann er nicht antreten. Das kann er nicht. Das traut er sich auch nicht. Und darum tritt er gegen den erstgeborenen Sohn an. Jesus ist der eingeborene Sohn. Und Israel wird der erstgeborene Sohn genannt. Gegen den eingeborenen Sohn hat er verloren, der Satan. Da steht der Sieger und sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und jetzt tritt er gegen den erstgeborenen Sohn an. Die Weltgeschichte hat als Schlüssel den Kampf des Bösen gegen den erstgeborenen Sohn. Und das spitzt sich immer mehr zu, immer mehr zu. Und wir sehen das ja, es gibt heute fast keine politische Krise mehr, in die nicht in irgendeiner Weise die Israel-Frage hineingewoben ist. Und das wird auch im letzten Babel die Entscheidungsfrage werden. An Israel, ja ich muss genauer sagen, an Jerusalem wird der Antichrist fallen. Da wird er untergehen. Die Weltgeschichte ist nur vordergründig gestaltet durch Menschen. Menschen sind, und jetzt verstehen wir plötzlich ein Wort, das Luther einmal gesagt hat, es gibt keinen neutralen Menschen, sondern wir sind entweder geritten vom Satan oder von Gott. Wir können nicht daneben stehen. Entweder wir stehen unter dem Antrieb und der Kraft unseres Herrn Jesus Christus und seines Geistes. Oder Menschen leben im Machtbereich des Satans und müssen, ob sie wollen oder nicht, ihm dienen. Er schiebt das vor, aber die großen Entscheidungen, jetzt verstehen wir Paulus, ich habe immer ein wenig gerätselt, was das heißt, habe jetzt auch noch einmal nachgeschaut bei meiner Auslegung von Römer 8 im Kommentar und habe mich direkt geniert, dass ich Daniel noch nicht so gekannt habe. Was soll denn das heißen, wenn der Paulus da schreibt in dem Lobpreis in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten können uns scheiden von der Liebe Gottes. Wie sollen uns Engel scheiden können? Ja, die Engel als die Boten des Bösen, der abgefallene Engel, der ringt, der diese Weltgeschichte zum Untergang führen will, das kann uns wohl scheiden von der Liebe Gottes. Die Weltgeschichte ist ein Weltringen, das zunächst gegen Israel geht. Und wenn ich jetzt Israel sage, darum gehört das ursächlich zusammen. Die Jesusgemeinde des neuen Bundes ersetzt nicht Israel, aber wir sind eingepfropft in Israel. So sagt Paulus. Eingepfropfte Ölzweige in den Baum Israel. Wir leben aus diesen Wurzeln. Darum gilt dieser Kampf genauso der Jesusgemeinde. Israel und die Jesusgemeinde, die sind das Ziel des Bösen, des Antichristen. Der Antichrist ist nur vorgeschobene, irdisch sichtbare Figur des Satans. Er ist gar keine eigene Größe. In der Offenbarung heißt es immer wieder, ihm ward gegeben. Wir merken also, das Danielbuch, so sehr es ein geschichtliches Buch ist und ein Geschichtsbuch, es kommen haargenaue Daten drin. Das Danielbuch ist nicht ein berichtendes Geschichtsbuch, sondern es ist neben der Offenbarung und mit der Offenbarung des Johannes zusammen das entscheidende Buch für unsere Zeit. Darum wollen wir an diesen drei Abenden ins Danielbuch hineinhören, an drei Punkten heute Abend dann. Wenn wir jetzt eine Pause gemacht haben, Daniel 1, die Verse 1 bis 17. Ich denke, dass wir jetzt 10 Minuten Pause machen. Gell? Können wir durchschnaufen. Ich lese uns diese Verse, Daniel 1, Vers 1 bis 17. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre lang erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Chanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Beltschazzar und Chanania Schadrach und Michael Meschach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Chanania, Michael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen, und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Was wir hier vor uns haben mit den knappen Angaben in den ersten Versen, das ist eigentlich keine Geschichte, obwohl es geschichtlich so gewesen ist, sondern es ist die Frage: Wer ist eigentlich Gott? Wer ist der Herr? Es stehen hier 2 Götter nebeneinander, nämlich der Gott Babels und der Gott Israels. Das ist die wichtige Frage. Wer ist der Stärkere? Nebukadnezar ist ja nicht irgendein demokratisch gewählter Staatspräsident oder so, sondern er ist in Babel Gott. Nebo ist der Hauptgott Babels. Baal ist übrigens eine Gottesbezeichnung wie Gott. Gott heißt auf Babylonisch Baal. Der Baal Nebo, das ist der Hauptgott. Und den trägt er im Namen. Nebukadnezar, Nebo bewahrt dir die Krone, heißt das auf Deutsch. Sein Bekenntnisname. Wenn Nebukadnezar antritt zum Kampf, tritt er mit seinem Gott an. Und der andere ist Jojakim, der König von Juda. Er trägt in seinem Namen den Gottesnamen. Wörtlich übersetzt Jojakim: Jahwe richtet auf. Um diesen Kampf geht es. Wer ist der Stärkere? Es spielt noch am Rande mit und immer wieder im Danielbuch sichtbar: Jojakim hat sich ja ganz auf Ägypten verlassen und ein Bündnis mit ihnen geschlossen. Und in Ägypten ist der 3. Gott, der Pharao, der Sohn der Sonne. Wer ist der Stärkere? Schnell entschieden. Schnell entschieden. Ist ganz klar, Nebukadnezar siegt. Was muss man noch lang rätseln? Wer ist der stärkste Gott? Nebo. Das sieht jeder, das kann niemand abstreiten. In dessen Namen wird selbst die heilige Stadt Jahwes eingenommen. Was vor Augen ist, ist unsere erste Überschrift. Nebo ist der Mächtigste. In seinem Namen wird ein Weltreich aufgerichtet. Was vor Augen ist, das ist die tiefe Anfechtung bis heute, auch und gerade der Leute Jesu. Was vor Augen ist, da ist von unserem Gott Jesus wenig zu sehen. Wo hat unser Gott Jesus etwas zu sagen? Wo gestaltet er? wo in seinem Namen oder wenigstens noch im Berufen auf Gott gekämpft wird, da wollen wir lieber schweigen drüber. Der Krieg in Jugoslawien ist ja nicht nur ein Nationalitätenkonflikt, sondern ist auch ein Religionskrieg. Da treten orthodoxe Christen gegen Muslime an. Also wenn wir da Jesus suchen wollen, es wird schwierig. Aber das ist die tiefste Anfechtung, die Frage, wo ist nun dein Gott, wo ist seine Macht? Damals war das klar und eindeutig entschieden, er hat keine mehr. Nebo ist der große Gott, in dessen Namen er ist der Kommende, er ist der Starke. Ein David kann das auch beten, warum geht es den Gottlosen so gut? Es ist die tiefe Anfechtung. Es ist die tiefe Anfechtung, eine fromme Christin, der Nachfolge Jesu. Und dann die Diagnose, Krebs. Nichts zu machen. Wo ist nun die Kraft Jesu? Es ist die tiefe Anfechtung, ich glaube doch, ich habe doch mich Jesus übergeben. Ich habe gesagt, ich will dein Kind sein. Und dann kommen immer wieder diese Depressionen. Ich kann nichts machen dagegen. Und dann bohrt es ganz tief in mir drin. Wo ist nun seine Kraft? Wo ist die Kraft? Die tiefe Anfechtung, ich bin doch ein Mitarbeiter in der Gemeinde, was habe ich schon alles hineingegeben und jetzt bin ich arbeitslos. Wo ist die Kraft Jesu? Wo ist dein Gott? Andersherum gesagt, ich habe mit meinem Jüngsten, das heißt mit meinen beiden Jüngsten, Monopoly gespielt. Ich glaube, am Samstagnachmittag. Und also, meine Würfel fielen gut. Ich habe die Parkstraße und die Schlossallee und alles, ich habe das ganze Geviert gehabt und konnte dann sogar Hotels bauen und nach 3-4 Runden, da zeichnete sich der Sieger ab. Und dann sagt der Thomas, das ist ja klar, du bist Pfarrer. Der Jesus lässt deine Würfel immer so fallen. Und dann sagt er, das könnt ihr bei Pfarrerskinder auch machen. Aber die Anfechtung, wo ist nun dein Gott? Brüder und Schwestern, lasst uns das einmal so klar und deutlich sagen, die Kraft Jesu Christi lässt sich nicht in den Maßstäben dieser Welt nachweisen. Das lässt sie sich nicht. Das ist die uralte Anfechtung, der sich im Spott äußert. Ist er der Sohn Gottes, so steige er herab. Das ist die uralte Anfechtung. Ein Gott, der sich elend hängen lässt am Kreuz und zugrunde geht. Das soll unser Gott sein. Diese Anfechtung ist, und da heißt es tatsächlich biblisch, das ist der Sieg. Da ist die Kraft Gottes am größten, nämlich die Kraft seiner Liebe. Darum ist das nicht nur ein frommes Seidenwort, sondern das ist ein Zentralwort. Ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er mich endlich stark macht und all diese Bosheiten von mir nimmt, dieses Böse des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Und wir gehen nicht fehl in der Annahme, dass Paulus unter dem eine Depression beschreibt, eine Gemütskrankheit. Und dann kommt die Antwort des Herrn. Und die Antwort heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Herr sagt nicht, denn meine Kraft macht Schwache zu Starken. Du bleibst in deiner Schwachheit. Oft und oft. Aber dort ist seine Kraft mächtig. Seine Kraft. Dort wird die Jesuskraft deutlich. Dort wird sie deutlich. Wo diese Frau dann sagt, gut, die Ärzte sagen, es ist nichts mehr zu machen. Sie haben aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Und jetzt nehme ich's, wie er's gibt. Will er mein Leben jetzt zu Ende bringen, dann bin ich bald bei ihm. Und wenn er will, kann er noch heilen. Er kann beides. Da ist die Jesuskraft deutlich. Ich habe auch andere Menschen gesehen. Diagnose Krebs. Und dann sind sie von einem Spezialisten zum anderen gereist, haben Hab und Wart dran gegeben und haben sich mit Tausenden von Mark einige Tage Verlängerung erkauft. Lass dich nicht verführen zu dem Gedanken, der ist nicht biblisch. Die Jesuskraft mache uns alle äußerlich stark. Die Jesuskraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Ich darf Ja sagen zu meiner Schwachheit, wenn da wirkt er. Damals war die Frage entschieden. Nach dem Äußeren war es klar, der Nebo. Schon der Vers 2 aber. Und der Herr gab in seine Hand. Der Herr. Gott ist der Handelnde. Das sieht man äußerlich gar nicht. Für den Israeliten war das ein ungeheurer Schock, was sich da vollzogen hat. Der Herr gab in seine Hand den König, das ist der Repräsentant Jahwes in Israel. Er gab in seine Hand einen Teil der heiligen Geräte aus dem Tempel. Er gab in seine Hand die Stadt Jerusalem, den Tempel selber. Da hatten sie gemeint, das ist unantastbar. Das ist unantastbar. Da ist der Wohnsitz Gottes. Gott lässt sich aus seinem Wohnsitz vertreiben. Er lässt sich vertreiben. Es gibt keine Sicherheit durch äußere Dinge. Ist mir unvergesslich, wie mir eine Frau erzählt hat, ja, wir sind in Dettingen schon, wir haben schon viel Schweres gehabt im Krieg und sind auch ja viele gefallen, aber man hat eben so weitergelebt und hat sich arrangiert. Aber als der Tag kam, und das war der 20. April 1945, als die Bomben über Dettingen fielen und ich habe den Kirchturm und die Kirche brennen gesehen wie eine Fackel, da habe ich begriffen, in welch tiefes Elend wir gekommen sind. Es gibt keine Sicherheit durch Dinge. Da ist eine Linie, warum gab denn der Herr in seine Hand? Als Babel noch ein kleiner Stadtstaat war, da kamen Gesandte zum König Hiskia und jetzt führt er sie in das Schatzhaus des Tempels und prunkt mit den Geräten. Jetzt führt er ihnen äußere Pracht vor. Und anschließend sagt der Prophet zu Hiskia, weil du das so getan hast, wird der Herr es in ihre Hände geben. Lest nach in 2. Könige 20. Das ist die Linie. Nicht Nebo siegt, sondern Gott ist am Werk. Aber zunächst gilt, was vor Augen ist, Jerusalem, die Stadt ist gefallen, die heiligen Tempelgeräte, die ja nur einem dienen, Jahwe anzubeten. Jetzt werden sie in das Haus des Gottes Nebukadnezar gebracht. Er hat den Tempel in der Ebene Shinar errichtet. Wer weiß, wo die Ebene Shinar ist, durch was die bekannt ist? Bitte? Nein? 1. Mose 6, der Turmbau zu Babel, Shin'a. In der Ebene Shin'a versammelten sich die Menschen. Lasst uns einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche. Dort hat Nebukadnezar seinem Gott den Tempel gebaut. Und dort sind nun die Geräte Gottes. Auch die Menschen, die edelsten Gefangenen, werden ausgesucht. Nebukadnezar ist ein kluger König. Er macht nicht alles dem Erdboden gleich, sondern seine Politik war, er macht sich die besten Kräfte auch der Unterlegenen zunichte. Er weiß, so klug ist Nebukadnezar, dass die Juden in Kultur und Sitte das führende Volk sind. Und deshalb nimmt er einige, die er gerade für das ausbilden lässt, dass sie ihre Grundlinien und Gedanken, ihre Kultur, ihre Weisheit seinem Volk bringen. Und zugleich nimmt er sie, weil er besetzt ja noch nicht ganz Juda, er nimmt sie als Geißel, damit die still bleiben in Israel. Und jetzt hört einmal, da sehen wir die Umrisse der Babel-Religion. Wer hat in Babel eine Chance? Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, schön, begabt, weise, klug, verständig. Das ist die Babel-Religion. Wir können uns ja jetzt einander anschauen, ob wir eine Chance hätten. Jung, schön, ist ein relativer Begriff, begabt, weise, klug, verständig. Alle anderen zählen in Babel nicht. Merkt ihr, wie sich diese Babel-Religion heute entfaltet? Das sind die Kriterien. Trau keinem über 30. Jung, schön, schau die Werbung an, da kommt nur schöne Leute, dass sie eine halbe Stunde gepudert sind vorher und nachher Risse im Gesicht haben, steht auf dem anderen Blatt. Aber das Ideal ist Schönheit, Schönheit, begabt, ohne Gebrechen. Alle anderen fallen heraus. Wir leben heute unter diesen Kriterien der Babel-Religion. Und was sagt die Jesus-Religion? Ich setze mal so dagegen. Seht doch an eure Berufung, schreibt der Apostel. Nicht viel Weise, nicht viel Edle, sondern was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. Die Jesus-Religion sucht, kommet her zu mir alle, die ihr jung, begabt, schön, edel, nein, die ihr mühselig und beladen seid. Merkt ihr, die Jesus-Religion ist unsere Chance. In der Babel-Religion haben wir ein paar Jahre die Möglichkeit mitzumischen. Dann ist aus. Wie ist das in unserem Land? Alle die, die diesen Kriterien nicht genügen, fallen raus. Und wir merken das immer deutlicher bis in die Tagespolitik hinein. Die Alten, abgeschoben, Behinderte, Schwache, Kranke, nicht leistungsfähige. Mir hat einmal ein Direktor eines großen Werkes, er hat gesagt, er ist immer wieder in den Gottesdienst gekommen, hat er gesagt, ich wäre ja gern ganz bei euch, aber bei euch gibt es so viele fußkranke Leute. Leute, die ihre Macken haben. Er hat es richtig erkannt, die Jesus-Gemeinde ist der Ort, wo Leute, die sonst keine Möglichkeit haben, völlig angenommen werden. Das ist die Jesus-Gemeinde. Und wir werden auch und gerade in der Endzeit nicht die sieghaft strahlende Gemeinde sein, sondern wir werden die Fußkranken bleiben. Wir werden die bleiben, die in ihrer Schwäche und in ihrem Versagen eines können, sich an Jesus klammern. Das steht ganz hart gegeneinander, Babelreligion und Jesus. Und nun kommt die Frage an den Daniel. Will er sich dort eingliedern? Will er dazugehören? Zunächst wird alles versucht. Diesen vier jungen Leuten werden andere Namen gegeben. Es sind ja alles vier Bekenntnisnamen. Daniel heißt auf Deutsch, Gott ist Richter. Und er bekommt den Namen Belshazzar. Auf Deutsch, möge Baal ihn schützen. Chananja, das heißt auf Deutsch, Jahwe ist gnädig. Er bekommt den Namen Sadrach, das heißt auf Deutsch, Befehl des Akku, das ist der zweite Hauptgott in Babel, der Mondgott. Michael, das heißt auf Deutsch, wer ist wie Gott? Meshach heißt auf Deutsch, wer ist wie Akku? Nur eine kleine Verschiebung, nur ein anderer Gott. Asaria heißt auf Deutsch, Gott hat geholfen. Abednego heißt Diener des Nego. Ist der dritte Gott. Babels. Es wird also mit alle Mitteln versucht, dass sie integriert werden in Babel. Babel hat ein ganz großes, vereinnahmendes Wesen. Babel kann es nicht ausstehen, wenn Menschen sich nicht einfügen. Darum wird Babel bis zum Ende Zwang ausüben und wird gleichschalten. Die Herrscher dieser Welt sind immer aufs Höchste dran interessiert, gleich zu schalten. Erst wenn alle so dastehen, heil, dann ist er zufrieden. Und dieses wird der erste Regierungsprogrammpunkt des Antichristen sein. Und dort wird es gleich zum Konflikt mit den Jesusleuten kommen, die Gleichschaltung. Was vor Augen ist. Jetzt das Zweite, was im Herzen ist. Lässt Daniel sich gleichschalten. Man muss das auch einmal sehen. Zwar waren das junge Burschen, Daniel war zu der Zeit und seine Freunde sicher nicht älter, zwischen 15 und 16. Junge Kerle. Und jetzt werden sie in des Weltherrschers, an des Weltherrschers Hof auf die höchsten Ämter vorbereitet. Was Babel bietet. Was Babel bietet. Diesen jungen Leuten stehen alle Wege bis an die Spitze der Regierung offen. Wer in Babel mitmacht, der kann ungeheuer viel gewinnen, dass wir das sehr deutlich sagen. Der kann ungeheuer viel gewinnen, der kommt auf seine Kosten in der Regel. Merkt ihr, wie das bei Jesus genau gleich ist? Ich habe es vorher schon gesagt, der Herr dieser Welt tritt zu Jesus und sagt, alle Reiche dieser Welt will ich dir geben. Und er kann sie vergeben, die Reiche der Welt. Er ist rechtmäßiger Herrscher. Du brauchst nur geschwind niederzuknien. Nur dich einzufügen. Wer in Babel mitmacht, nach den Gesetzen Babels lebt, der kommt in der Regel voll auf seine Kosten. Heißt dieser Autohändler? Das ist ein Christ. Bewusster Christ. Und dann kommt einer und sagt, ich hätte einen großen Auftrag für Sie. Ich brauche für meine Firma 20 Neuwagen. Möchte sie bei Ihnen bestellen? Sie sind mir als seriöser Kaufmann bekannt. Ich hätte nur eine kleine Bitte. Wenn Sie die Rechnung ausschreiben, schreiben Sie ein Datum ein halbes Jahr früher hinein. Der Autohändler hat genau gewusst, um was es geht. Damals gab es dieses Investitionsgesetz. Wenn man bis zu einem gewissen Zeitpunkt investiert hat, hat der Staat kräftig mitgeholfen. Das war zwar vorbei schon ein halbes Jahr, aber der wollte das rückwirkend noch in Anspruch nehmen. Und der Autohändler sagt, Sie müssen entschuldigen, das kann ich nicht tun. Nun hat die Geschichte kein Happy End, sondern er hat gesagt, dann gehe ich woanders hin. Wie groß ist da die Versuchung? Ich muss nur eine einzige Zahl anders schreiben, nämlich die Monatszahl. Eine einzige Zahl. Die sacken großen Gewinn ein. Da ist der Flaschenmeister, der wird gerufen nach einem Gewitter. Dachrinne kaputt. Der schaut sich das an und sagt, ja, ich kann es Ihnen reparieren, es wird nicht ganz billig. Aber das war ja auch schon völlig durchgerostet. Das war nichts Gewitter, das war nur das letzte Quäntchen. Da hing es noch an einem Fädchen, jetzt ist der ganze Klumpatsch zusammengebrochen. Muss alles neu gemacht werden. Sagt die Frau, ja, kann man das nicht als Versicherungsfall abrechnen? Wenn Sie bescheinigen, dass es durch das Gewitter geschehen ist, dann zahlt es die Versicherung. Sagt er, das kann ich leider nicht machen. Ah, das ist echt ein verrostetes Klump gewesen, das war nichts Gewitter. Was denkt ihr, wie die Frau gekeift hat? Leben in Babel bietet ganz arg große Möglichkeiten, wenn ich mitmache. Und so kommt's gleich bei Daniel zum Bekenntnisfall. Sie werden dieser großen Ehre gewürdigt. Sie dürfen von des Königs Speise essen und von des Königs Wein trinken. Das heißt, er hat wirklich Großes mit ihnen vor. Und weil ja Nebukadnezar als ein Gott gilt, ist jede Mahlzeit, die für ihn zubereitet wird, eine heilige Mahlzeit. Sie werden praktisch in den Kreis des Gottes, des Götzen aufgenommen. Darum sagt Daniel, ich möchte mich nicht unrein machen, ich nehme nicht teil am Götzendienst. Er wagt das klare Bekenntnis. Wie oft weichen wir da aus? Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der Daniel zu dem obersten Kämmerer geht. Aspenas übrigens, Aspenas heißt auf Deutsch Pferdenase. Warum der in Babel so hoch gekommen ist, ist mir schleierhaft. Aber vielleicht war das Schönheitsideal Babels eine besondere große Nase, Pferdenase. Also dieser Daniel geht zu dem Pferdenase und sagt, du musst entschuldigen, ich habe schon von Kind auf einen empfindlichen Magen. Also ich brauche unbedingt nur salzarm gekochtes Gemüse und sonst nichts. Der Aspenas hätte sich das sicher überlegt und hätte gesagt, ja, wenn es so steht, gut, dann kriegst du Diät. Er hätte überhaupt nicht den Bekenntnisfall heraufbeschwören müssen. Es wäre so leicht gewesen, auszuweichen. Ich habe mich geschämt bei diesem Abschnitt. Wie oft ist das bei mir so? Wo ich eigentlich zu einem klaren Wort genötigt wäre, um meines Herrn willen. Und dann weiche ich so aus. Ach, ich habe da keine Zeit, ich komme nicht zu dem. Im Grunde aber müsste ich sagen, hört Leute, was ihr da macht, ist gottlos. Wie oft weichen wir dem klaren Bekenntnis aus? Daniel weicht nicht aus. Ich möchte mich nicht unrein machen. Er sagt ja damit nicht mehr und nicht weniger, ich erkenne Nebukadnezar nicht als Gott. Und da steht eigentlich die sofortige Todesstrafe drauf. Daniel riskiert sein Leben. Und die drei, die sich ihm anschließen, mit. Und jetzt, Vers 9, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Gott stellt sich zu diesem Bekenntnis. Er bewegt das Herz des obersten Verwaltungsbeamten im babylonischen Reich. Gott lässt uns dort, wo wir ihn bekennen, nicht im Regen stehen. Jesus sagt einmal, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und zu seinen Jüngern sagt er, wenn sie euch dann vor die höchsten Instanzen führen, sorget euch nicht, was ihr sagen sollt, der Geist wird es euch geben. Er lässt uns nicht allein. Daniel, ein klares Bekenntnis, und Gott bekennt sich dazu und bewegt das Herz des Kämmerers. Der Kämmerer riskiert in diesem Augenblick auch sein Leben, denn er handelt wider den Königsbefehl. Der Königsbefehl heißt ganz eindeutig, diesen jungen Geiseln soll Speise von meiner Speise und Wein von meinem Wein gegeben werden. Gott bestätigt dieses Bekenntnis des Daniel. Und jetzt entsteht mitten in Babel, ich möchte es einmal ganz militärisch ausdrücken, ein Brückenkopf Jahwes. Und auch der Aufseher, der über sie gesetzt wurde, ist ein herrlich, was hier geschieht. Der Daniel kommt zu ihm und sagt, du brauchst ja nicht aufs Blaue hineinzuhandeln. Versuch's einmal 10 Tage lang. Versuch's einmal. Und dann handle nach dem, was du siehst. Gott lässt sich erproben. Gott lässt sich erproben. Ist ein schöner, frommer Satz, der aber grottenfalsch ist. Der Satz, der Glaube glaubt ins Blaue hinein. Überhaupt nicht ins Blaue hinein glaubt der Glaube. Der Glaube glaubt auf Gottes Handeln hin. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und Gottes Handeln, das ist sichtbar und erlebbar im Leben derer, die ihm vertrauen. Leben derer, die ihm vertrauen. Liebe Brüder und Schwestern, dort ist der Ort, ich sage es noch einmal, der Zeichen und Wunder. Dort ist der Ort, wer Jesus Christus vertraut, wird seine Kraft erfahren. Die Zeichen und Wunder kommen als zweites, als erstes steht dieses Vertrauen. Daniel vertraut bedingungslos und dann erweist Gott seine Kraft. Und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Nicht zuerst das Wunder und dann der Glaube. Sondern zuerst das Vertrauen. Herr, hilf mir, hilf meinem Unglauben, ich glaube. Dann kommt das Wunder. Andersherum ist immer gefährlich, weil so leicht verführbar. Der Satan kann auch große Wunder tun. Das Wunder selber kann ich nicht unterscheiden, von wem die Kraft ausgeht. Aber wenn ich vorher in diesem Gottvertrauen lebe und ihn gebeten habe, dann weiß ich, woher das kommt. Ich sage es noch einmal in dem Beispiel, wer es noch nicht gehört hat, auf einer Freizeit, wir saßen so 100 Meter über dem Freizeitheim, wir waren in den Bergen. Der Martin saß neben mir und hat gesagt, ich wollte ganz arg gern glauben. Die Freizeit, die beeindruckt mich, ich will auch glauben. Aber, hat er gesagt, ich muss zuvor etwas sehen. Ich kann nicht einfach so glauben. Und dann sage ich zu ihm, verstehe ich. Wie wär's, Ich bete jetzt und sage, Herr, der Martin, der will ganz arg gern glauben, aber er möchte vorher etwas sehen von deiner Kraft. Darum lass jetzt bitte das Freizeitheim 3 Meter in die Luft gehen. Da hat der Martin gestaunt. Er sagt, ja, ja, das wär's, das wär's. Sag ich, also, machen wir so. Nein, sagt er noch etwas, ja, sag ich, was? Ja, ich möchte aber dann vorher runtergehen und drunter durchlaufen. Weil es könnte ja sein, du hypnotisierst mich oder irgendetwas, sag ich, das verständlich, das verständlich. Also, dann machen wir so, ich bete, Herr der Martin, möchte gern glauben, lass Freizeitheim 3 Meter in die Luft, du gehst runter, läufst drunter durch, kommst wieder und dann glaubst du. Ja, hat er gesagt. Also, sag ich, machen wir's, sagt er halt. Ja, sag ich, was noch? Ja, sagt er, weißt du, das Freizeitheim müsste droben bleiben. Denn immer, wenn ich dann in Zweifel komme, würde ich schnell hierher gehen und mir das anschauen und sagen, doch, das stimmt, Gott hat Kraft. Dann habe ich zu ihm gesagt, Martin, dann würdest du nicht an Jesus glauben oder an Gott, sondern würdest an ein schwebendes Freizeitheim glauben. Merkt ihr, der Glaube führt nicht, das Wunder führt nicht automatisch zum Glauben. Ich habe mir nur nachher nach diesem Gespräch, einige Stunden später ist mir plötzlich der Angstschweiß ausgebrochen. Ich habe gedacht, was wäre gewesen, wenn der Martin gesagt hätte, ja, jetzt machen wir's. Wär's in die Luft gegangen. Der Glaube wirkt nicht, das Wunder wirkt nicht automatisch Glauben. Aber der Glaube erlebt die Kraft Jesu Christi. Ich denke an diese Frau in Gundapur, einem Dschungeldorf in Indien. Wir waren an einem Nachmittag dort brennend heiß. Da waren viele hundert Leute versammelt. Und am Schluss dieses bewegenden Gottesdienstes stellt mir der Evangelist eine Frau vor und sagt, das ist die erste Christin in Gundapur. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Sie war als junges Mädchen, kam sie aus dem Dschungeldorf zu Verwandten in ein anderes Dorf außerhalb des Dschungels, konnte sogar auf die Schule gehen und dort war eine christliche Lehrerin, dort ist sie Christin geworden. Und dann wurde sie zurückgeholt und schon im Alter von 14 Jahren verheiratet und ihr Mann hat sie furchtbar über die Jahre hinweg behandelt, weil sie ihren Glauben auch bekannt hat. Und sie war im ganzen Dorf bekannt dafür und gemieden. Sie sagt, es waren ganz schlimme Jahre und ich habe immer wieder gebetet, Herr Jesus, gib mir doch wenigstens noch einen dazu. Das kam keiner dazu. Und dann kam ein Tag, da wurde ihre kleine Tochter krank. Und der Mann hat sie zum Zauberer genommen. Und dieser Zauberer hatte seine Beschwörungsformel und seine Riten an ihr vollzogen auf dem Dorfplatz. Viele Leute standen herum vom Dorf und spät nachts hat er gesagt zu dem Mann, nimm deine Tochter, der böse Geist hat sie schon so weit, sie wird sterben. Ich kann nichts mehr machen. Und dann kam diese Mutter und hat ihr Kind auf die Arme genommen, hat zu den Leuten gesagt, meine Tochter wird nicht sterben. Mein Gott, Jesus kann. Sie wird nicht sterben. Und ist mit ihrem Kind heimgegangen. Nach 2 Tagen war dieses Kind gesund. Dort hat dieses grenzenlose Vertrauen dieser Frau Herzen aufgebrochen. Es entstand beides. Es entstand eine Bewegung zu Jesus hin und es entstand ein bitterer Hass auf der Seite des Zauberers und seinen Anhängern. Aber Gott lässt sich erproben. Gott lässt sich erproben. Versuch es 10 Tage lang. Und Gott bestätigt dieses Vertrauen. Jetzt die letzte Linie, was ganz Gottes ist. Welch ein ungeheurer Vorgang in diesen wenigen Versen. im Zentrum der Macht des Götzen am Königshof in Babel. Da wird durch einen einzigen, der treu ist, für Gott Land erobert, Menschen erobert. Jetzt sind schon sechs, Daniel, seine drei Freunde, der oberste Kämmerer und der Aufseher. So baut Gott sein Reich bis heute. So baut er's. Und jetzt haben wir noch einmal eine ganz, ganz wichtige Linie. Daniel ist zunächst völlig allein. Und dann werden es 4, 5, 6. Später kommen noch einige dazu. Wie oft stehen wir als Leute Jesu allein? Ich möchte sogar sagen, das ist das geistliche Grundgesetz beim Bau des Reiches Gottes. Gott fängt mit einem an, nicht mit Massenbewegungen. Wo einer ihm ganz vertraut, geschieht Großes. Wir werden und wir sind damals wie heute in Babel als bekennende Christen eine verschwindende Minderheit. Nehmen wir das nüchtern zur Kenntnis. Wenn der VfB gegen Bayern spielt, versammeln sich doppelt so viele Leute, als wenn wir einen Erlangen Gemeindetag vorbereiten. Muss man sehen. Dort hocken 80.000 oder wie viel da. Was das die Massen in Bewegung bringt, so ein primitives Fußballspiel, wo die sich verkloppen. Und wenn wir von Jesus reden und mit einem ganz großen Aufwand einladen, dann sind es vielleicht 40.000. So ist's. Wenn diese Verrückten da, die da hin und her rocken auf der Bühne, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich da begeistern soll, da kriege ich Ohrenschmerzen, aber das ist der Lauf der Zeit. Wenn die da auftreten, da kommen Hunderttausende, Wir sind und bleiben eine Minderheit. Das soll uns nicht mehr zur Anfechtung werden. Auch in den ganz konkreten Situationen. Wie oft höre ich das von Brüdern und Schwestern, dass sie sagen, ach, ich weiß nicht mehr, soll ich mich überhaupt noch aufstellen lassen das nächste Mal für den Kirchengemeinderat? Wir sind gerade zu zweit. Dann hocken 8 andere da und keinen einzigen Antrag kriegen wir durch. Aber ihr zwei, ihr seid die Zeugensäule. Es kommt gar nicht darauf an, welche Anträge ihr durchbringt, sondern dass ihr immer und immer wieder diese Beunruhigung seid. Das ist das Entscheidende. Natürlich sind unsere Gemeinschaftsstunden und unsere Hauskreise, wo wir uns versammeln, die sind ganz arg schön. Und es ist oft bitterschwer, in der großen Kirchengemeinde da drin zu sitzen und sich sel und jenes anzuhören. Aber wo muss das Salz hin? Wir Pietisten stehen in der Gefährdung, dass ständig Salz zu Salz kommt. Und wenn Salz zu Salz kommt, dann gibt's Bollen. Und diese Bollenbildung der bekennenden Christen ist gefährlich, denn dann wird das Salz dumm, untauglich. Jesus wählt sein Beispiel sehr bewusst. Ihr seid das Salz der Erde. Und da kommt in einen riesigen Hafen 2 Finger voll. Und das wird's durch. Bleib an deinem Ort, an dem du hingestellt bist, auch wenn dir's oft bitter schwer fällt, und wirkt dort als Salz. Der Herr wird Frucht daraus schaffen. Sicher, bei uns ist ungeheuer harter Boden. Es wird Langzeitfrucht sein, aber es wird Frucht daraus werden. Und dann aber aus, Ein ganz barmherzigen Rat dazu, du musst nicht verhungern. Du musst nicht verhungern in deinem Kirchengemeinderat, wo nicht mal eine richtige Andacht mehr gehalten wird, oder da in deiner Gemeinde, wo ständig die Ökologie oder Politik das Thema ist. Du musst nicht verhungern, dann such dir manchmal, wo es gutes Essen gibt. Dann komm eben zur Abendbibelschule. Oder such sonst, du musst nicht verhungern, hol dir immer wieder eine gute Mahlzeit, damit du weiterleben kannst. Das ist nicht verwerflich. Aber wichtig ist, Daniel ist in Babel und er zieht nun in der Kraft seines Gottes Menschen an. Wenn wir weggehen aus dieser Welt, hat diese Welt keine Chance mehr. Keine. Darum heißt es zum Abschluss, Gott gab, er gibt diesen vier jungen Männern die Gaben, um in Babel wirklich mitdienen zu können. Einsicht, Verstand, Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume. Und das war ja die Hauptsache. An das haben die Babylonier geglaubt. Und Gott gibt Daniel diese Gabe, dass er die Träume deuten kann. Das wird später dann ganz große Bedeutung gewinnen. Merkt ihr, in der Welt, aber für unseren Herrn und mit unserem Herrn und so zum Segen für die Welt. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, du bist mitten in diese Babelwelt hereingekommen. Du hast dich für diese Welt gegeben. Du hast den Weg aufgemacht, damit wir nicht untergehen, sondern heimkommen. Wir staunen darüber, dass du uns gerufen hast, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns kennst. Wir beugen uns auch darunter, wo wir so lässig sind, im Dienst, im Zeugnis für dich. Du hast uns diese überwältigende Zusage gegeben, wer mich bekennt, den will ich auch bekennen. Du stellst dich doch zu uns. Hilf uns. Gib uns diesen Glaubensmut und diese Linie, dass wir mit dir und für dich ein freudiges Zeugnis geben können. Amen.